Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Zunächst einmal herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und schön, mal wieder hier zu sein. Der Predigttext für diesen Sonntag steht beim Propheten Jesaja, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Den gleichen Text finden Sie nahezu wörtlich auch beim Propheten Micha. In einer Offenbarung empfing Jesaja, der Sohn von Amos, folgende Botschaft über Juda und Jerusalem. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns in dem Licht leben, das vom Herrn ausgeht. Herr, segne unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie mich zu Beginn diesen ja nicht in allen Teilen ganz einfachen Text noch einmal mit eigenen Worten versuchen wiederzugeben. Im Mittelpunkt steht der Zion. Das ist ja der Tempelberg in Jerusalem, sozusagen der Berg Gottes. Der Tempelberg, wenn Sie die letzten 14 Tage in den Medien das verfolgt haben, war ja fast täglich im Moment wieder in der Presse, im Fernsehen, im Radio, weil sich dort auf diesem Tempelberg die Konflikte zwischen den Juden und den Muslimen ja zuspitzen. Auf dem Berg sind ja die Moscheen, die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom für die Muslime und die Klagemauer ist ja da. Also ein wirklicher Berg des Konflikts. In einer Vision sieht der Prophet Jesaja in unserem Text eine Zeit kommen, wo dieser Zionsberg alle anderen Berge überragen wird. Und man muss dazu sagen, wenn Sie sich in Jerusalem vielleicht ein bisschen auskennen sollten, wenn auch nur aus der Literatur, der Zionsberg ist gar kein hoher Berg. Der Ölberg zum Beispiel, den wir ja auch aus dem Neuen Testament kennen, ist größer als der Zionsberg. Aber hier in dieser Vision wird dieser Berg Gottes eben alle anderen Berge überragen. Entscheidend ist aber nicht das, sondern das, was dort passieren soll auf diesem Zionsberg. Zu ihm strömen wie in einer Art Wallfahrt alle Völker der Erde. Sie sollen vom Gott Israels, der dort ja wohnt, Weisung bekommen. Und diese Weisung besteht darin, dass Gott schlichtet. Er schlichtet die Konflikte zwischen den Völkern. Das ist die Weisung, um die es hier geht. Und weil Gott dies tut, werden in dieser Vision alle Kriege und Konflikte überflüssig. Und die Völker tun das, was ja so bekannt geworden ist, aus ihren Kriegswerkzeugen schmieden sie Gegenstände des täglichen Lebens. Zuletzt fordert Jesaja das Volk auf, im Lichte Gottes zu wandeln. Das ist sozusagen die Inhaltsangabe unseres Textes. Können Sie sich vorstellen, wie die damaligen Hörer und Leser solche Worte empfunden haben, wie sie das gehört haben? Diese wunderschönen Worte, kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, hat die Menschen damals genauso eine Sehnsucht ergriffen, wie auch uns heute, wenn wir solche Worte hören. Sie waren ja auch wahrlich gebeutelt. Um sie herum in ihrem eigenen Land überall Krieg. und immer wieder Krieg, kaum mal Zeiten des Friedens, mit all den verheerenden Folgen, die wir ja kennen vom Krieg. Sehen Sie, der Gedankensprung in unsere Zeit ist ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner. Ich erinnere mich gut an viele Gespräche mit älteren Menschen, auch hier in der Gemeinde, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben. Zum Teil auch Angehörige dabei verloren haben. Und für die auch nach Jahrzehnten immer noch eins wichtig war, nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Die noch zitterten, wenn irgendwo ein Gewitter war, weil sie sich an die Bombennächte erinnerten. Mit einem älteren Herrn war ich gut befreundet. Und wenn er erzählte von der Flucht nach dem Krieg, wo er als Kind Angehörige verloren hat, ich weiß noch, da haben sich mir immer die Nackenhaare gesträubt und er fing selber auch an zu zittern und fast zu weinen. Nie wieder Krieg. Das war auch für ihn ungeheuer wichtig. Und wenn uns in diesen Tagen Flüchtlinge aus den verschiedensten Ländern der Welt, die wir kennenlernen dürfen, sie ja auch gerade hier in Holsterhausen, von ihren Kriegs- und Fluchterlebnissen erzählen, wer würde da nicht von dieser Friedenssehnsucht gepackt, wenn doch diese Vision des Jesaja endlich in Erfüllung gehen könnte? Darf ich Sie einmal direkt fragen, glauben Sie denn an die Erfüllung dieser Vision? Und um das mal gleich vorweg zu sagen, Jesaja meint hier nicht die Ewigkeit in einer neuen Welt, irgendwann mal. Nein, nein. Es ging ihm um die Erfüllung in dieser Zeit, auf dieser Welt, wann auch immer. Und wir heute? Ein Züricher Strafrechtsprofessor, Peter Noll, hat Texte geschrieben über das Thema Tod und Leben, Tod und Sterben. Und er hat diesen Jesaja-Text mit zwei Worten kommentiert, die hießen: Ach Gott. Ach Gott, ein Seufzer. In diesem Seufzer steckt Skepsis und auch ein bisschen Verzweiflung, finde ich. Ach Gott. Und von Mark Twain stammt das Zitat: Mir bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Probleme und Bauchweh, sondern diejenigen, die ich verstehe. So wie diesen, die ich gut verstehe. Was ist daran misszuverstehen? Vielleicht haben Sie beim Hören solcher Worte wie diesem Jesaja-Text auch gedacht: Ach Gott, mein Gott. Was haben wir heute von solch einem Text, von solch einem Bibelwort? Darauf müssen wir eine Antwort finden, sonst bleiben es ja schöne Worte. Zunächst aber einmal, und ich sehe, es hat geklappt, am bekanntesten aus diesem Bibelwort ist ja das Bild geworden, Schwerter zu Pflugscharen. Sie sehen es hinter mir auf der Leinwand. Ich glaube, die Jüngeren weiß ich nicht so genau, aber alle, die so über 30 sind, werden sich ja erinnern, dass Mitglieder pazifistischer Gruppen, zunächst in der DDR, damaligen DDR, aber auch in der Bundesrepublik, diesen Slogan, dieses Bibelwort ja benutzt haben. Es gab Aufnäher auf der Kleidung, es gab Autoaufkleber und es zeigt einen Mann, der ein Schwert umschmiedet zu einem Flug, so wie es der Prophet Jesaja ja gesagt hat, umgeben von der Umschrift Schwerter zu Pflugscharen. Ein Zitat also. 1983 hieß zum Beispiel der Pfarrer Friedrich Schorlemmer in Wittenberg durch einen Schmied demonstrativ ein Schwert umschmieden zu einer Pflugschar, um gegen das Wettrüsten der Weltmächte zu demonstrieren. Und diese Aufnäher, die man an die Kleidung heftete, haben damals manchem ostdeutschen Jugendlichen die Ausbildungsstelle gekostet oder auch eine gute Schulbildung oder ein Studium gekostet, weil die Stasi, wenn die solche Dinger trugen, quasi vor der Tür stand. Vorlage dieses Aufnähers war, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, eine Skulptur, die in New York steht bei den Vereinten Nationen und die die Vereinten Nationen ausgerechnet, muss man sagen, von der Sowjetunion zum Geschenk bekommen hatten. Das ist diese Skulptur. Sehen Sie, diese große Friedenssehnsucht der Menschen hat in diesem Jesaja-Zitat Worte gefunden, eine Sprache gefunden. Und vielleicht haben ja in der Tat solche oder ähnliche Worte es damals in der DDR bewirkt, dass es auf friedlichem Weg zu einer Wiedervereinigung gekommen ist. Sicherlich nicht nur, aber sie werden ihren Teil dazu beigetragen haben. Die Kriege aber sind geblieben und es sind immer mehr geworden. Und da müssen wir an dieser Stelle allerdings jetzt eins mehr als deutlich sagen. Bei aller Sympathie für die Friedensbewegung damals und heute, und die habe ich wirklich, und ich halte diese Initiativen auch für nötig. Die Vision des Jesaja ist zunächst mal kein politischer Aufruf. Kein Aufruf, Frieden zu schaffen ohne Waffen, um mal einen anderen Slogan noch zu erwähnen, den wir ja auch kennen. Das ist es hier nicht. Jesaja erwartet von Politikern und Völkern keinen Frieden. Er kennt sie zu genau. Er hat zu viel miterlebt. Er bleibt da sehr realistisch. Und er weiß, dass wir Menschen nicht fähig sind zum Frieden. Das ist kein Aufruf zum Frieden, den wir hier lesen. Und es war übrigens der ja doch sehr umstrittene Theologe Eugen Drewermann, der darauf hingewiesen hat, dass dieser immer wiederkehrende Appell, doch Frieden zu schaffen, Frieden zu halten, dieser moralische Appell, schafft doch Frieden, die menschliche Aggressivität und seine negativen Triebe völlig verneint und dadurch geradezu neue kämpferische Herausforderungen prägt. Ein interessanter Gedanke. Und wenn wir die Gewalt uns ansehen in Hamburg beim G20-Gipfel, dann haben wir das ja miterlebt, wie vielleicht gute Ziele doch zur Gewalt führen letztlich. Wir müssen das klar sagen. Der Frieden schafft, ist in dieser Vision einzig und allein Gott. Gott ist der Frieden schafft. Kein anderer. Alles andere ist eine Vergewaltigung dieses Textes. Aber was bedeutet das für uns heute, die wir im Gottesdienst in Holsterhausen sitzen? Ich habe da mir viel Gedanken darüber gemacht. Ich wusste ja nun seit Längerem, dass ich heute über diesen Text predigen würde. Lassen Sie mich so sagen, diese Heilsvision ist zugleich und zuallererst ein Trosttext. Anders kann ich mit diesem Text nicht umgehen. Es ist kein Appell. Es ist ein Trosttext. Unsere tiefe Hoffnung auf Frieden ist Gott. Ist Gott. Wer seine Hoffnung auf Gott setzt, und jetzt kommt das Entscheidende, für uns Wichtige, der zerbricht nicht an der Wirklichkeit. Der muss an der Wirklichkeit nicht zerbrechen. Der kann diese Wirklichkeit unserer Tage zur Kenntnis nehmen, ohne zu resignieren, weil er um Gott weiß. Um seine Kraft weiß. Und sehen Sie, diese Wirklichkeit ist ja nicht nur die von Kriegen, Flucht und Verfolgung über alle Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Es ist ja auch die Wirklichkeit unserer eigenen Streitereien, unserer eigenen Unfähigkeit, oftmals Frieden zu halten, manchmal ja schon in der ganz engen Umgebung. Es ist ja die Wirklichkeit unseres eigenen Leidens, an Krankheiten, körperlichen und psychischen Leiden, die wir nicht in den Griff bekommen, im Großen nicht und im Kleinen oft auch nicht. Es ist ja diese Wirklichkeit der Verzweiflung an uns selbst und an dieser Welt. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, wenn man solch einen Text liest, wie den Jesaja-Text, dann meint das nicht, da kann man nichts machen. Das wird halt alles so bleiben und wer weiß, wie das ausgeht. Das ist nicht die Haltung. Es geht um ein Klammern an Gott, der letztlich doch der Herr meines Lebens und der Herr dieser Welt ist, der gnädig und barmherzig auf mich und diese Welt schaut, auch gegen den Augenschein und der Frieden schaffen kann, der höher ist als alle Vernunft. Spätestens im Christusgeschehen, spätestens am Kreuz von Golgatha in der Auferstehung hat Gott deutlich gemacht, dass er Frieden schaffen kann, dass er Frieden will zwischen Menschen und ihm und auch zwischen den Menschen. Das ist meine Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Rettung in dieser so bitteren Realität der Schwerter und aller anderen grausamen Dinge. Noch einmal, kein Appell, sondern der Trost, der Frieden schafft. Das ist einzig und allein Gott. Ein Ausleger dieses Jesaja-Textes hat das einmal so ausgedrückt: Dieses Wort spräche auf seine Weise davon, dass der Mensch letztlich doch nicht von allen guten Geistern verlassen ist, weil Gott ihm die Treue hält. Insofern müssten wir nicht vor der Vernichtung zittern, sondern dürfen vertrauen. Und mal ehrlich gesagt, jetzt versuche ich das auch mal runterzubrechen, angesichts unserer Realitäten, angesichts dessen, was wir ja auch täglich sehen, hören und auch erleben in unserer eigenen Umgebung, dürfen wir eigentlich noch in Ruhe heute Nachmittag Kaffee trinken oder spazieren gehen oder wohin auch immer? Dürfen wir noch lachen und scherzen und schlafen? Wir dürfen, weil Gott unsere Hoffnung ist. Und darum handelt es sich bei dieser Heilsvision zutiefst um einen Trosttext. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie solch einen Trost auch spüren. Man spürt ja auch die Verzweiflung dieser Welt nicht immer und alle Tage. Sie ist ja uns auch nicht immer nahe, kann ja auch nicht sein. Aber da, wo sie ist, dass wir doch sehen, wer Gott für uns ist. Allerdings, diese Predigt wäre nicht fertig, wenn wir nicht auch Folgendes sagen würden und müssen. Dass Gott es ist, der Frieden schafft, bedeutet zweifellos auch eine Richtungsangabe für unser Leben und für unser Handeln. Und das sehen wir in dem letzten Vers. Lasst uns in dem Licht leben, das vom Herrn ausgeht, sagt Jesaja hier in dem letzten Vers. Und insofern ist natürlich christliches Friedenshandeln immer geboten, in unserem nahen Umfeld und auch im politischen Bereich. Und sind Friedensgebete, wie Sie sie ja auch hier in der Gemeinde durchführen, immer gut und immer richtig. Das ist kein Gegensatz. Es kommt auf die Gewichtung an. Es kommt auf die Quelle an, dessen, was wir Frieden nennen. Wir haben ja letztlich keine Alternative dazu, auch um den Frieden zu bitten und zu kämpfen. Menschen, die sich dem Licht Gottes, um mal bei Jesaja zu bleiben, Menschen, die sich dem Licht Gottes ganz bewusst aussetzen, sind sicher auch friedlich, gewaltfrei, barmherzig und liebevoll. Im tiefen Vertrauen auf Gott, ihren Schöpfer und Erlöser, tun sie alles in ihren Kräften Mögliche. Liebe Gemeinde, die Vision des Jesaja, wir wollen sie immer im Blick behalten. Die Erfüllung immer wieder neu von Gott erbitten und in seinem Licht leben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.